Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Sind wir allein im Universum? Ja, ganz ehrlich, diese Frage werden wir garantiert nicht beantworten können. Und ich persönlich finde auch ein bisschen, dass es genügend andere Dinge gibt, mit denen wir uns hier auf der Erde beschäftigen könnten. Aber ich kann natürlich gut nachvollziehen, dass man dieses Gedankenspiel natürlich gerne mal macht. Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo. Und ich freue mich jetzt mit Torben Rath zu sprechen. Torben und ich haben vor einigen Jahren mittlerweile hier in der Redaktion zusammengearbeitet und er ist dann aber in die USA gegangen und ist dort bis heute unter anderem für uns als Reporter unterwegs. Und ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast, Torben. Hallo.
Hallihallo, ich freue mich auch wahnsinnig, Peter. Das ist ein Traum, hier zu sein.
So, jetzt werden sich natürlich viele fragen, warum spreche ich jetzt mit Torben über UFOs und Außerirdische? Also, Torben hat für uns eine Tour in Nevada gemacht, bei der man als Teilnehmer Aliens jagen kann. Ja, klingt schon ziemlich skurril, aber als ich ihn gefragt habe, ob er davon nicht hier im Podcast vielleicht mal erzählen will, hat er mir geschrieben, Achtung, vielleicht glaubst du mir ja dann, dass ich wirklich ein UFO gesehen habe. Torben, geht's dir noch gut? Ist alles klar mit dir?
Ja, ich weiß, es klingt vielleicht etwas verrückt, aber, lieber Peter, aber, okay. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass da wirklich was passiert. Also ich dachte, komm, das ist eine nette UFO-Jagd, ich habe wirklich gedacht, das sind ein paar Verrückte, ein paar Spinner, die jetzt einfach durch die Wüste ziehen und dann sehen die eine Sternschnuppe und sind ganz aufgeregt. Aber ich habe in der Tat was gesehen. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber
Genau, ich wollte ihn mal fragen, also mal von Anfang an, was wird da einem versprochen und wo findet das alles statt?
Also das Wilde ist, man geht einfach auf eine Website, eine ganz normale Urlaubsbuch-Website und dann gibst du da einen UFO-Jagd und dann gibt es genau einen Anbieter und dann buche ich das ganz normal, wie ich sonst eine Ferienwohnung buchen würde. Also das ist schon mal so unspektakulär geht's los und dann trifft man sich dann wirklich in der Wüste mit Nate, das ist der UFO-Experte und einem Haufen anderen Verrückten, wenn man ehrlich ist, die jetzt alle gemeinsam sagen, komm, wir ziehen jetzt 3 Tage lang im Auto durch die Wüste und suchen einfach mal UFOs.
Okay, mein erster Gedanke ist so, wer macht sowas? aber du hast ja schon gesagt, das sind echt ein paar Verrückte. Durch die Wüste, sagst du gerade, wo in den USA ist denn das?
Wir sind da in Nevada und im Süden von Utah. Das Ganze ist zufälligerweise direkt bei Area 51. Also es ist natürlich nicht so...
Ah, was für ein Zufall. Natürlich, ja klar. Ja, es ist, klar, wo sonst?
Es ist dann wirklich nicht ganz so zufällig, weil das ist natürlich das große Ziel und das Highlight dieses ganzen Abenteuers ist es dann, dass man mitten in der Wüste campt, ein paar Kilometer vom Haupteingang von Area 51 entfernt. Also wenn man irgendwo UFOs sehen möchte, dann ist, glaube ich, da wirklich die Wahrscheinlichkeit am höchsten.
Wie geht das denn los? Also wo startet man?
Wir treffen uns dann im Süden von Utah in einem winzigen Dorf im Nirgendwo, in einem Hotel an der Autobahnausfahrt. Also wirklich alles ähnlich spektakulär, wie ich es gebucht habe über irgendeine random Website. Und dann geht es um 5 Uhr morgens los. Das ist für mich dann auch schon mal immer, ein bisschen zu viel. Also es ist dann 5 Uhr morgens, geht man da verschlafen raus und dann treffe ich da mitten im Nirgendwo, im kleinen Dörfchen in der Wüste, treffe ich dann den Nate, den Führer, und die anderen Teilnehmer. Und jetzt halte ich fest, das ist ein 50-jähriger Mann, seine beiden Töchter, die so Mitte 20 sind, und ein Baby.
Ach du meine Güte. Okay. Ich an deiner Stelle, ich glaube, ich hätte in dem Moment so gedacht, so, okay, was machst du hier eigentlich? Mit welchen Leuten gehst du da in die Wüste? Ja. Aber sag mal, der 50-Jährige, ist das Nate oder ist das jetzt ein anderer Typ gewesen? Oder waren das wirklich die Teilnehmer?
Das waren die Teilnehmer, genau. Also Nate, der ist so Ende 30, ist das so ein Typ, okay. der hat dann auch so verspiegelte Sonnenbrille, ein cooles Haarband und sieht aus wie ein UFO-Jäger. Und dann die anderen sind eine Familie. Also der 50-jährige Typ ist der Vater, Heini heißt er, und dann hat er seine beiden Töchter, McKenna und Alex, dabei, die halt 20 sind. Das ist ein kleiner Familienausflug. Heini.
Das ist nicht dein Ernst.
Das ist mein Ernst. Mit Heini und seinen Töchtern und seiner Enkelin war ich dann in der Wüste unterwegs. Warum fragst du, Peter? Ist doch alles normal.
Klar, was sonst? Also man geht mit Heini mal Aliens jagen, klar. Alles klar, aber also die haben das ganz regulär gebucht.
Die haben das ganz regulär gebucht, genau. Und ich habe dann auch gefragt, warum bringst du denn ein Baby mit hier hin? Und sie meinte einfach nur, warum nicht? Hatte ich jetzt auch keine Antwort. Also dann, ja, wenn die Mutter sagt, warum nicht, dann ist das so.
Aber was haben die sich davon erwartet?
Also das ist eine ganz spannende Geschichte. Also Heini ist ein riesiger UFO-Fan, also schon sein Leben lang. Und das war so ein bisschen das, wo ich auch ganz neugierig war. Was hat ihn denn jetzt hier so fasziniert? Und er ist immer wieder in der Wüste unterwegs. Er hat jetzt noch nie bei so einer Tour teilgenommen, aber er ist selber immer unterwegs. Er ist auf Festivals und hat halt seinen beiden Töchtern sein Leben lang von UFOs erzählt. Und die haben halt damit gar nichts zu tun gehabt. Das heißt, für sie war das jetzt hier ein großer Moment. Er hat gefragt, hey, wollt ihr beide nicht mal mitkommen? Und die waren so, ja. Also das war für die beiden ein großer Moment, einfach mal mit ihrem Vater ein Abenteuer zusammen zu erleben und zu verstehen, warum er denn so an UFOs glaubt. Also es war wirklich ganz, ganz, ganz spannend und ganz schön zu sehen, dass die beiden eigentlich so aufgestellt waren wie ich, weil ich habe auch gesagt, UFOs, naja, komm, also glaube ich nicht dran. Also es mag außerirdisches Leben geben, aber die werden hier sicher nicht an der Erde vorbeifliegen. Und so haben die beiden das auch gesehen und die waren dann wirklich da für ihren Vater. Und der war halt Feuer und Flamme und der hat gesagt, er ist jetzt hier, um ein UFO zu sehen.
Und wie alt waren die Kinder?
Die waren Mitte 20, also die, ja.
Ah, okay.
Genau, also die.
Okay, also eigentlich auch schon in einem Alter, wo man sagen würde, ich weiß nicht, ob ein Papa halt UFOs und Aliens jagen gehen will, dann bleibe ich vielleicht mal zu Hause. Aber ist ja eigentlich auch ganz nett, wenn die Töchter da mit Papa noch UFOs jagen gehen. Und sag mal, Nate, weißt du, was der für einen Background hat oder wie der da überhaupt dazu kommt?
Der ist Fotograf und Tourguide. Also er macht verschiedene Touren überall im Südwesten der USA. Und diese UFO-Tour ist aber seine Lieblingstour und die bestgebuchte Tour. Und ich habe ihn dann natürlich auch gefragt, Nate, sag mal, warum ausgerechnet du? Also warum bist du der Mann, der mich hier rumführt? Und hat er gesagt, ja gut, ich habe halt schon so viele UFOs gesehen und ich weiß, wo man sie sehen kann. Und da, wo wir campen werden, genau da hat er das erste Mal in seinem Leben ein UFO gesehen. Also er hat gesagt, ich habe einfach die Erfahrung, die möchte ich mit euch teilen.
Und klar, die kommen dann natürlich auch wieder, wenn man gerade eine Touri-Gruppe da hat und das einfach mal macht. Aber jetzt mal, also die Abkürzung UFO heißt ja eigentlich auch nur, glaube ich, soweit ich weiß, unbekanntes Flugobjekt. Das heißt ja noch nicht zwingend, dass das Außerirdische sind. Das kann ja auch einfach irgendwas sein in diesem Luftraum, was jetzt auch was Menschliches ist. Also es geht bei dieser Tour dann schon auch darum, wenn man von UFOs spricht, dann spricht man auch von außerirdischem Leben?
Nicht zwingend. Also das ist das Spannende, was ich da auch erfahren habe. Also dieses ganze Alien, dieser Alien-Glauben verschmilzt, das hat man bei Nate gesehen, verschmilzt so ein bisschen mit dem Verschwörungstheoretiker-Denken. Also er glaubt, dass in Area 51 Aliens gefangen halten werden und dass da UFOs sind, an denen gearbeitet wird und damit wird neue Technologie entwickelt. Das heißt, es verschmilzt da so ein bisschen. Das Spannende ist, dass über Area 51, das ist eine absolute No-Fly-Zone, weil es ja eine Militärbasis ist. Das heißt, da darf gar nichts fliegen. Und das heißt, alles, was da fliegt, ist natürlich äußerst verdächtig. Und für ihn ist das quasi so, wo die Welten verschmelzen. Also er sagt, es gibt Aliens, klar. Und hier in Area 51, logischerweise, werden damit Sachen für uns Menschen gebaut. Und er ist da natürlich ganz neugierig zu erfahren, was genau da gewerkelt wird. Und das ist so ein bisschen das, was er mit dieser Tour uns zeigen wollte, was in Area 51 los ist.
Hat man ja auch noch nie in einem Hollywood-Film irgendwie auch nur ansatzweise gesehen, dass eventuell in Area 51 sowas gemacht wird. Aber erzähl mal, wie ging es denn weiter? Also es ist 5 Uhr morgens, du hast Heini und seine Familie und ja. Nate getroffen. Entschuldigung, ich muss immer noch lachen dabei. Okay. Ihr steht da mitten irgendwo, sagen wir mal, in the middle of nowhere.
Ja.
Und wie geht's dann weiter? Wie ging's weiter?
Dann habe ich mich natürlich erstmal gefragt, was wollt ihr denn alle hier? Und dann haben sie mir genau das erzählt. Also, dass die Töchter wegen ihrem Vater hier sind und Heini will UFOs sehen. Und dann hat Nate auch schon gesagt, ja gut, das ist ja kein Problem. Deswegen machen wir die Tour. Komm, wir fahren mal los. Und dann haben wir uns in die 2 Autos verteilt und sind losgefahren. Und ich dachte, also meine Sorge am Anfang war ja, dass das hier einfach eine Verkaufsmasche von ihm ist, weil jetzt halt dich fest, Peter, und halt vor allem dein Checkbook fest, deine Kreditkarten. Für eine 3-Tage-Tour habe ich $2,500 bezahlt.
What? So. Ist nicht dein Ernst?
Ja. Wow. Aber okay. Frühstück war inklusive. Vielleicht macht es das ein bisschen besser.
Na, mindestens. Also, ich vermute mal auch noch ohne Flug dahin, sondern das sind wirklich nur die 3 Tage,
das,
oder?
Genau, sind die 3 Tage mit okay. Übernachtung, mit Zelten in der Wüste. Also das ist halt ein Preisschild und das war auch wirklich meine Sorge. Dass er einfach sagt, das ist eine UFO-Tour und kann dann diesen Preis aufrufen und dann fahren wir da nur rum. Und so ging es ehrlich gesagt auch los. Also wir sind dann da lang gefahren und das war schön. Dann haben wir an irgendwie verfallenen Häusern gehalten und so eine alte Westernstadt, die ganz verlassen war. Und das war alles schön und nett. Aber ich hatte halt die ganze Zeit im Hinterkopf $2,500.
Klar.
Und mit UFOs hatte die erste Hälfte des ersten Tages wirklich gar nichts zu tun. Also ich habe dann natürlich mich mit Nate ein bisschen unterhalten und er hat auch erzählt, was er alles gesehen hat, aber ich zahle ja nicht so viel Geld dafür, dass mir einer im Auto erzählt, was er mal gesehen hat. Also
ja, klar.
Das heißt, die erste Hälfte war wirklich eine Enttäuschung fast. Also wir sind dann auch zum schönen Nationalpark oder State Park gefahren, der wirklich wunderschön aussah, aber auch da natürlich keine Aliens, keine UFOs. Ja, dann bin ich ein bisschen ungemütlich, hatte ich es ein bisschen eilig, habe gesagt, so Nate, jetzt wollen wir auch mal ein bisschen Aliens und UFOs sehen, oder?
Also, mal Butter bei der Fische. So.
Genau, also ich muss ja jetzt dann keinen tanzenden Alien sehen, aber wenigstens irgendwas, was jetzt mehr als so eine Butterfahrt ist. Also
und ja, aber wahrscheinlich, um ehrlich zu sein, es waren ja 3 Tage, das wäre ja jetzt auch natürlich, wenn du das gleich am ersten Tag am Vormittag bekommen hättest, hättest du wahrscheinlich gesagt, so ja, alles klar, habe ich gesehen und jetzt die 2 Tage will ich mein Geld zurück. Aus Nates Sicht kann ich das schon verstehen, dass er dir das nicht gleich gezeigt hat.
Das stimmt natürlich. Und dann hat er auch geliefert, also dann sind wir der erste wirklich aufregende Stopp. Dann sind wir den Berg hochgegangen und das ist von den Native Americans ist das eine heilige Stätte. Und da sind wir lang gegangen und er hat groß angekündigt, hier, jetzt gibt's gleich Beweise. Und ich dachte natürlich, na klar, Nate. Ne? Also musst du ja jetzt auch sagen, nachdem ich hier mein Geld schon zurück will. Aber dann sind wir da angekommen und dann war es so eine Höhle und dann waren da Höhlenmalereien und da sagt nicht nur Nate, sondern da sagen auch Experten, dass da UFOs von Ureinwohnern von vor 2000 Jahren wurden halt UFOs gezeichnet und Aliens. Und dann habe ich mir das angeguckt und es ist jetzt nicht dieses UFO, wie man das kennt, so dieses Kreisrunde, aber es war wirklich eine Art Rakete, die da gezeichnet war und dann waren da so Wesen mit Antennen und die auch so geleuchtet haben, die da drum rumgezeichnet waren. Dann waren da auch andere, die sahen aus wie Strichmännchen, okay, das sind Menschen. Und ich, also was ist denn dann diese Rakete und diese Männchen, die da rauskommen? Also das konnte ich mir nicht erklären.
Aber, also ich kenne die Zeichnungen jetzt ja nicht, aber ist das dann, sage ich jetzt mal, nur Interpretation? Weil ich meine, vieles kann ausschauen wie eine Rakete. Das kann ja auch, weiß ich nicht, nur ein hoher Stamm sein oder so.
Klar. Genau, also das ist jetzt, man muss da schon mit viel Wohlwollen rangehen. Also es ist wirklich, du kannst so dir die Raketenform vorstellen und dann da unter Feuer und Rauch. Ich glaube, hätte ich das jetzt alleine gesehen, hätte ich nicht gesagt, das ist eine Rakete. Aber dann hat Nate die Geschichte dazu erzählt, nämlich die Ureinwohner in dieser Gegend, die glauben jetzt nicht an Gott und Jesus oder an Buddha oder wen auch immer, sondern die glauben, dass ihre Götter, ihre Vorfahren waren Sternmenschen. Das sind Wesen von einem anderen Planeten, die mit einer Rakete auf die Erde gekommen sind und uns Menschen und ihrem Stamm beigebracht haben, wie man spricht. Die haben denen die Sprache gelehrt, die haben gezeigt, die Umgangsformen haben sie ihnen beigebracht und die Rituale. Also da ist es wirklich deren Glauben, deren Religion ist nicht, dass es irgendein allmächtiges Wesen ist, sondern es sind Sternmenschen, die von einem anderen Planeten kommen und auch heute noch immer wieder zu Besuch vorbeikommen. Also es ist, klar, es ist eine Interpretation, aber es ist für die Ureinwohner da, ist das ein Fakt einfach, dass logischerweise ihre Götter sind Sternmenschen, also Aliens, die immer wieder zu Besuch kommen.
Jetzt ist man da natürlich schon so ein bisschen kritisch, sage ich ganz ehrlich. Also ich meine, okay, Native Americans, ja, die gibt's noch heute, oder? Also das ist die bestätigen das auch heute noch, dass das wirklich so deren Glauben ist. Also okay, da ist das ja noch da. Okay. Ja, okay.
Wir sind jetzt natürlich wir sind in dem gefährlichen Feld, wo es Religion ist. Da kann natürlich jeder
ja, klar,
glauben, was er möchte, oder? Und dann, ich habe mir natürlich auch gedacht, Sternmenschen. Aber andererseits, jede Religion verlangt ja irgendwie, dass man an etwas Höheres glaubt. Also es ist ja dann im...
Ja, um ehrlich zu sein, es ist auch ja gar nicht so abwegig. Ich meine, auf der anderen Seite, es gibt ja auch im Christentum, wenn ich an Engel denke, ist ja so, sage ich mal, so ein bisschen ähnlich, wo man sagt, da kommen Wesen vom Himmel oder von wo auch immer herab und geben den Menschen etwas. Also ja, so dieses Grund... sage ich mal, Wesen, dass das von irgendwo herabkommt und etwas gibt, gibt es wahrscheinlich auch in vielen Religionen. Deswegen, ja, mag das schon sein. Aber es hört sich schon sehr konkret an, wie das bei den Native.
Genau, also was ich da so spannend finde, ist, dass das halt eine Geschichte ist, die sie angefangen haben, vor 2000 Jahren zu erzählen. Und für uns heute, wenn ich Aliens und UFOs höre, dann ist es ja auch genau das. Irgendeine Rakete oder eine fliegende Untertasse landet und Menschen kommen daraus oder kleine grüne Wesen. Und das finde ich halt so spannend, dass ihre Religion, ihr Glaube quasi ja so ein bisschen mit unserem Glauben in Anführungszeichen von oder unserer Vorstellung von außerirdischem Leben übereinstimmt. Also klar, es ist, also ich stand da jetzt auch nicht, habe gesagt, wow, das ist eine Rakete, Nate, pack die Koffer.
Das ist jetzt der Beweis.
Genau, ja. Wir haben es geschafft. Aber es war so das erste Mal, wo ich auch bei mir selber gemerkt habe, aha, ja. Also es ist nicht nur der verrückte Nate und der verrückte Heini, die im Auto aufgeregt davon sprechen, was sie alle sehen wollen und was sie glauben, sondern es ist halt was, das ist, geht auch tiefer. Das sind viele Leute, die das heute glauben als Religion, und das ist vor allen Dingen seit tausenden Jahren glauben das Leute.
Also, aber sind die Höhlenmalereien, also sind die wirklich alt? Also ist das bewiesen?
Genau. Also das, okay. Genau, also das ist jetzt.
Also das hat nicht Nate vorher hingemalt oder sowas und gesagt, das sind Native Americans. Also, ja, man weiß ja nie. Never know. Es gibt ja viel da draußen.
Genau, das stimmt. Aber nein, das habe ich auch schon danach geguckt. Lustigerweise kommt genau die Frage von vielen, ist, ob er da nicht einfach vorher einmal mit dem Pinsel rüber ist. Aber das ist eine offizielle heilige Stätte, die auch da von den Ämtern quasi geschützt ist. Also das sind offizielle Höhlenmalereien. Genau. Wie gesagt, das war jetzt auch nicht der Beweis für mich, aber das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht.
Wo man dann so ein bisschen beginnt, ich verstehe schon, ab dem Moment beginnt schon langsam so dieses Samenkorn im Kopf zu wachsen. Ja. Es könnte sein. Okay, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Peter, du wolltest es ja jetzt auch gleich abwehren, aber du hast ja auch gemerkt, das ist... Man kann nicht einfach sagen, ja, das ist ja Quatsch. Also ich meine dann, das
man ist ja auch offen, wir sind ja auch Journalisten, wir stellen uns ja auch natürlich auf andere Menschen ein und deren Weltbilder. Das gehört ja auch zum Denken eines offenen Menschen mit dazu.
Genau.
Okay, aber wie ging es weiter? Ich bin gespannt.
Dann ist der erste Tag auch schon zu Ende gegangen und dann sind wir, das Unfassbare ist, wir haben also wirklich hunderte Kilometer über die Buckelpiste da abgerissen. Also wir sind wirklich viel im Auto, viel gerast. Das sieht natürlich wunderschön aus, wenn du in der Wüste bist. Und ich hatte jetzt auch meinen ersten Zweifel. Und dann haben wir die Nacht in einer alten, verlassenen Westernstadt verbracht, was auch sehr, sehr nett war. Also das ist ja vor allen Dingen, ist das Spannende, da in der Ecke zu sehen, dass Corona ist da gar kein Problem. Also Masken hat da keiner auf, da Abstand halten im Restaurant auch nicht, danke, nein. Der Kellner kommt da mit triefender Nase, bringt er mir die Pommes. Also das war jetzt, also jetzt unabhängig von der UFO-Jagd, war das, was mir doch sehr aufgefallen ist, dass es im Süden der USA gibt es gar kein Corona mehr. Also
okay.
Offiziell zumindest nicht. Wahrscheinlich dann doch in meinen Pommes,
wollte sagen, aber wahrscheinlich auch
nicht mehr in den Köpfen der Leute und der Kellner leider. Ja.
Ich verstehe.
Und dann haben wir aber den Abend genutzt, dann bin ich mit Heini mal losgegangen, nachdem wir uns auch einen Tag kennengelernt haben, und habe mit dem gesprochen und gesagt, so Heini, was ist denn jetzt eigentlich los mit dir? Warum bringst du hier Kinder und Enkelkinder mit in die Wüste, um hier also jetzt UFOs zu jagen? Also dann hat Heini...
Ja.
Peter, das ist natürlich jetzt nicht gut, dass der Name dir so zusetzt.
Entschuldigung, ja, es tut mir leid. Ich versuche es ganz ernst zu nehmen. Ja. Konzentration.
Also ja, es ist auch übrigens Heini Heinrichsen. Nur falls dir diese Information noch gefehlt hat.
Das macht es gerade nicht besser. Oh mein Gott.
Ja.
Ich frage mich gerade, wie er seine Töchter genannt hat, nachdem er von seinen Eltern schon so genannt wurde. Ich weiß nicht, ob ich es wissen will.
Jetzt kommt Peter. Wir müssen uns gar nicht schlecht fühlen, dass wir jetzt hier doch vielleicht mal kurz geschmunzelt haben, als wir den Namen gehört haben. Er hat sich selber umbenannt in Heini. Er hieß vorher, wirklich? Was weiß ich, Peter, Torben, Rolf, Gott. Wie auch immer. Aber er hat gesagt, was mein Name wirklich, was ich in mir fühle, ist Heidi. Oh Gott. Also deswegen müssen wir es nicht schlecht fühlen. Okay. Also wenn er hat gesagt, okay. Heidi okay. Heinrichsen, das bin ich. Das ist halt so.
Ein echter Heini halt.
Richtig, ein echter Heini. Und dann habe ich mir den echten Heini genommen und habe gesagt, komm, wir gehen mal hier durch diese verlassene Westernstadt spazieren, im Dunkeln am Abend. Und habe jetzt mal gesagt, so, warum hast du jetzt hier deine Familie mitgebracht? Was ist mit dir verkehrt? Also wenn wir mal ehrlich sind, war das so ein bisschen meine Frage. Und dann hat er mir erzählt, wie er, der ist jetzt 50, also wie er vor 40 Jahren, als er 10 Jahre alt war, war er mit seinen beiden Eltern unterwegs. Die sind irgendwie vor einer Familienfeier nach Hause gefahren im Auto. Und plötzlich war der Nachthimmel hell. Und dann sind sie ausgestiegen und dann ist da über Häusern ist halt irgendein riesiges Licht geschwebt. Und da habe ich natürlich gesagt, komm Heini, ne? Also die Geschichte haben wir jetzt irgendwie schon alle schon mal gehört oder im Internet gelesen. Und dann hat er aber gesagt, das waren jetzt nicht nur die drei, die das gesehen haben, sondern die ganze Stadt hat das wohl gesehen. Und alle haben die Polizei angerufen und haben gesagt, was ist dieses riesige, grelle Licht, das hier schwebt? Und die Polizei hat dann gesagt, wir haben hier, wir haben die Anrufe gehört, machen Sie sich keine Sorgen, das passt schon irgendwie alles. Also irgendwas war da tatsächlich los. Also er hat dann, und das fand ich ganz spannend, wie er das erzählt hat. Also dann sind sie ausgestiegen aus dem Auto und haben halt dieses grelle Licht mitten in der Nacht gesehen. Und sein Vater, der war Ingenieur, ganz klar im Kopf, und der hat dann die Polizei angerufen und hat gesagt, wir haben hier ein UFO gesehen, und gesagt, machen Sie sich keine Sorgen. Hat er gesagt, okay, da mache ich mir keine Sorgen. Und seine Mutter ist dann wohl richtig regelrecht, ich weiß jetzt nicht besessen, aber doch, das war ihr sehr, sehr wichtig. Und sie ist dann losgegangen und hat alle UFO-Artikel gesammelt und ist dann so ein bisschen quasi, hat die Nachforschung gestartet. Und diese Erfahrung von vor 40 Jahren, ist so in Heinis Kopf hängen geblieben, dass er bis heute nach Beweisen sucht.
Okay.
Also das fand ich einfach beeindruckend, wie ihn diese eine Erfahrung, die wo ich jetzt auch gerne sagen würde, er glaubt, er hat da was gesehen, aber es klingt ja doch schon so, als wäre da irgendwas gewesen. Und das hat ihn so beeindruckt.
Zumindest hat es ihn tief beeindruckt oder zumindest hat es ihn tatsächlich anscheinend tief bewegt. Ich muss tatsächlich gerade irgendwie so dran denken, es gibt ja, in diesen ganzen Alien-Filmen und Hollywood-Blockbustern, wenn es darum geht, gibt es immer irgendwo Menschen, die, um ehrlich zu sein, genau solche Typen sind. Mhm. Also meistens so Nebencharaktere, die dann irgendwie auftauchen, so leicht besessen mit vielen Zeitungsausschnitten und so weiter. Und das war immer so ein bisschen, wo man sich denkt, so, ja klar, das sind so, das gehört jetzt irgendwie so zum Film dazu, da muss ja irgendwie einer so mit dabei sein. Aber es scheint sie wirklich zu geben.
Ja, also genau so sah das auch aus. Also Nate und Heini wären das perfekte Paar für jeden Hollywood-Film gewesen. Nate als so der Abenteurer, der sein Leben den UFOs verschrieben hat, und Heini dann als der Mann, der auch komplett dessen ganze Leben davon ja beeinflusst wird. Ich meine, wie du gesagt hast, warum sind denn seine 20 plus Jahre alten Kinder jetzt mit Papa in der Wüste unterwegs? Genau deswegen, weil er halt von nichts anderem spricht wahrscheinlich. Also sondern nur von dieser Erfahrung. Und das Verrückte ist, das war seine einzige Erfahrung vor 40 Jahren. Das war das einzige Mal, wo er ein UFO gesehen hat. Und das hat ihn 40 Jahre lang beschäftigt, ihn das immer wieder rauszugehen und immer wieder zu suchen.
Aber hast du ihn mal gefragt, also ich meine, wenn das so eine ganze Stadt sowas sieht, dann bleibt sowas ja auch nicht unbemerkt. Ich meine, da muss es ja irgendwie, weiß ich nicht, Zeitungsartikel oder, also warum ist das nicht irgendwie größer geworden und warum weiß davon sonst niemand was? Das ist ja immer so ein bisschen das, wo ich mir denke, so okay, wenn du sowas gesehen hast, ja, okay, aber ich meine, wenn eine ganze Stadt oder sowas sieht, das bleibt doch nicht,
Das,
also davon hört man doch irgendwann mal was.
Das ist das Spannende, Peter. Es gibt mehrere solcher Fälle. Also ich weiß, ich dränge mich jetzt selber quasi so ein bisschen in die Nate- und Heini-Ecke, aber es gibt mehrere solche Fälle, wenn man irgendwie mal im Internet einfach nur ein bisschen sucht. Also es gibt immer wieder ganze Städte, die sowas gesehen haben. Das Problem, das ich damit habe, ist halt, warum war das alles in den 50ern bis 70ern und nicht heute, wo halt jeder einfach mal sein iPhone oder seine hochauflösende Kamera rausholen könnte. Zack, hier ist ein Foto vom UFO, bitteschön. Sondern es ist halt alles Jahrzehnte alt.
Und es ist immer in den USA. Diese Geschichten hört man immer nur aus den USA. Komischerweise habe ich das noch nie in einem anderen Land dieser Welt gehört. Ja, sei mal so dahingestellt.
Ich hoffe ja.
Aber sag mal, zu Heini, hast du das Gefühl, also ich meine, du hast dich ja mit ihm unterhalten, also jetzt ganz böse gefragt, hast du das Gefühl, der ist klar im Kopf? Also der ist ein klar denkender Mensch?
Ja, Das ist das Unfassbare. Also der ist ein super sympathischer, super netter Mensch, mit dem man sich auch über alles andere unterhalten kann. Also ich habe es wirklich genossen, mit dem auch einfach nach dem Dreh abends am Feuer zu sitzen und sich über Gott und die Welt zu unterhalten. Nur dann ist halt immer der Moment, wenn es dann plötzlich um UFOs oder Aliens geht, dann wird halt so ein bisschen Schalter umgelegt. Und dann ist es das doch, wo er mich sehr, sehr verliert. Also ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass es ein generell verrückter Mensch ist, sondern es ist einfach ein ganz normaler Mensch, der halt dieses sehr verrückte Hobby hat. Also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt ja bei uns allen im Freundeskreis so den einen Freund, wo man sagt, der ist super nett, nur der ist halt verrückt, weil er jeden Tag ins Fitnessstudio geht oder wie auch immer, also weil er irgendwas so extrem betreibt, und so ist es halt bei ihm scheinbar mit der UFO-Jagd. Also ja, ganz, ganz netter Mensch, leider glaubt an UFOs.
Das heißt, ein gutes Recht. Wie ging es denn dann weiter? Also dann, quasi, das war der erste Tag, dann Tag 2.
Genau, Tag 2 ging erstmal damit los, dass wir ein weiteres Mitglied der Reisegruppe getroffen haben, Ron. Und das ist wirklich was. Also Peter, jetzt stell's dir vor, es kommt dann so ein, er hatte eine Autopanne logischerweise, weil dann kommt ein abgewrackter Campingwagen kommt da an, also so ein Wohnmobil, also wirklich abgewrackt bis zum geht nicht mehr. Dann geht in dieser staubigen Wüste, geht die Tür auf und dann steigt er da aus, ein Mann, 75 Jahre alt, ein weißer Bart, mehr Ohrenhaare als Zähne, und also setzt sich dann seinen Cowboy-Hut auf und hat ungelogen, also hat einen Pistolengürtel um, wo die Kugeln draußen auf dem Gürtel angesteckt sind, wie man das im Westernfilm kennt, und an seiner linken Seite hängt halt so ein fetter Colt. Also weißt du, so richtig fette Western-Pistole. Und dann steigt er da aus und ist einfach, I'm Ron. Hey, how you doing?
Ich dachte ja echt, wir sind jetzt mit Nate und Heini schon an der oberen Grenze angekommen. Nein, kam noch Ron.
Und klar. Ich muss zugeben, so habe ich mir die ganze Reisegruppe vorgestellt. Also ich wusste, wir sind nachher fünf Leute oder fünf Teilnehmer, und dann dachte ich, das ist fünfmal Ron. Weißt du, fünfmal alte, verrückte Menschen, die mit ihrem alten Wohnmobil da ankommen. Ron war wirklich das Highlight der Tour. Also er ist halt einfach schon so ein Charakter. Und dann hat er, jetzt halte ich fest, der war jahrzehntelang Ingenieur für die NASA und für die deutsche, nicht die deutsche, sondern für die amerikanische Regierung. Und soweit ich das online nachvollziehen konnte, stimmt das sogar. Also der war wirklich Ingenieur und hat an Raketen und an Flugzeugen gearbeitet. Und deswegen ist der da so von besessen. Also er hat erzählt, vor 30 Jahren war er und ein paar andere UFO-Forscher, nennen die sich dann, waren sie auch um Area 51 da quasi an der Außengrenze und haben versucht, irgendwas zu sehen und zu entdecken. Also der hat das quasi schon auch sein Leben lang hauptberuflich betrieben und ist halt jetzt nach wie vor so ein bisschen von dem Glauben besessen, dass irgendwas da draußen ist.
Also ganz ehrlich, Torben, wenn ich nicht wüsste, dass es auch einen Film dazu gibt und dass wir das wirklich wahrscheinlich im Bild haben und dass du das bist, der mir das erzählst, wäre das jetzt der Punkt, wo ich so langsam sagen würde, so... Ja, genau, alles klar.
Also es ist wirklich abwegig. Also dann stell dir vor, wie wir an Tag 2 am Morgen da stehen, Nate mit seiner verspiegelten Sonnenbrille, seinem coolen Haarband, ich immer noch müde, weil ich ja einmal um 5 Uhr morgens aufstehen musste. Das ist das, was mich beschäftigt. Stehe ich damit, und dann steht da die Familie mit dem Baby, das Baby auch nicht einmal geschrien, sondern einfach ganz normales Mitglied der Reisegruppe. Und dann steht da Ron mit der Hand am Revolver. Also...
Ja,
Und das war der Moment, wo ich mich auch mit Ron ein bisschen unterhalten habe, weil der hat ja dann, also trotz seines etwas wilden Aussehens, hat er ja doch sehr viel Credibility. Also der ist ja doch glaubwürdig, einfach weil er halt ein Ingenieur war. Also er hat jetzt nicht in Area 51 gearbeitet oder so, sondern hat halt an Raketen gearbeitet. Also ich glaube Kriegsraketen, also jetzt nicht Weltallraketen. Aber das heißt, der war so ein bisschen in der Szene, und dann war ich schon so, okay, das geht jetzt richtig los. Und dann, nachdem ich mit Heini auch die Nacht verbracht hatte, also jetzt nicht die Nacht verbracht, aber
kommt jetzt auch noch Ron dazu, alles klar.
Das schneidest du einfach raus, Peter, ne? Oder piepst das dann, ne?
Genau. Natürlich, ganz klar.
Genau, also ich hatte mich am Abend unterhalten mit Heini. Und, aber das war dann der Moment am Morgen von Tag 2, da war ich wirklich so, okay, Heini glaubt das, Ron glaubt das, Nate glaubt das sowieso. Ich war so, jetzt will ich es auch glauben, auf geht die Jagd. Und saß wirklich dann im Auto, dann hat Nate auch noch UFO-Musik angemacht, und ich war wirklich so, aufgeregt, ne, und sagt er so, erster Stopp heute ist das Alien Research Center. Direkt in der Nähe von Area 51. Da sag ich natürlich, wunderbar. Also jetzt geht's los. Und dann halten wir da an und dann ist das ein Souvenirladen.
Ich habe sowas fast schon befürchtet, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe schon mal, wir hatten ja auch schon mal irgendwo einen anderen Film, glaube ich, über Area 51 und da hat man das auch so ein bisschen gesehen. Das glaube ich, es war zu sehen, deswegen kann ich es mir, ja.
Du hättest mich bitte vorwarnen sollen, Peter. Also da hätte eine kleine Textnachricht, Torben, sei nicht zu aufgeregt heute. Also weil ich war ready, also mit der ganzen Reisegruppe. Ja, und dann stehe ich da plötzlich und dann gibt es da Alien Honig, Alien Tequila, Alien Ach, Beef Jerky, Alien Spielkarten, Gott. Alien Schottgläser. Also alles, also stell dir irgendwas vor und die haben einfach Alien draufgeschrieben und den Preis verdoppelt. Und dann dachte ich schon wieder, das ist ja genau wie diese Tour. Also dann war ich gleich wieder so, also vom Höhepunkt der Jagdlust war ich dann wieder, bin ich am Boden angekommen, habe gesagt, ganz ehrlich, das macht Nate auch mit mir. Der sagt hier, oh, das ist keine nette Tour, sondern das ist eine UFO-Tour. Zack, $2,500. Und genauso habe ich auch gefühlt. Da habe ich natürlich das super teure Beef Jerky gekauft und es hat auch gut geschmeckt, aber ich war grimmig.
Verstehe. Aber zumindest nicht mehr hungrig.
Genau. Ich habe dann auch mal die UFO-Forscher gefragt und habe gesagt, mal ganz ehrlich, ist das hier nicht albern? Also, weil so habe ich mich gefühlt. Ist das hier nicht eine riesige Enttäuschung für euch, dass das so ein bisschen das ist? Weil für die glauben ja da dran. Also die glauben ja, dass es Aliens und UFOs gibt. Und ich wollte, dass die so ein bisschen mit mir auch entrüstet sind regelrecht, dass sie sagen, ja, das ist hier Mumpitz. Und dann hat Ron allerdings, hat natürlich dann erstmal Kautabak ausgespuckt und seinen Cowboy-Hut in den Nacken geschoben, aber hat dann gesagt, das ist alles Aufmerksamkeit, das hier ist super. Wenn die so die Aufmerksamkeit bekommen und sich da vor allen Dingen junge Leute für Aliens und UFOs interessieren und dann ein bisschen mehr Research machen, den nächsten Schritt gehen und mit ihnen dann darüber sprechen wollen, über was ist denn echte UFO-Forschung, er meinte, das ist alles, was wir brauchen. Also die waren richtig happy mit Alien Honig, Alien Beef Jerky, all das
ja,
ist Werbung.
Ja. Ja, und das ist natürlich auch so ein bisschen klar. Also ich meine, diese ganzen Souvenirshops, ich meine, das hast du ja überall, egal wo du hinkommst, wo es Touristen gibt, gibt es Souvenirshops. Und ganz ehrlich, ich stelle mir ja auch immer ganz oft so die Frage, so, naja, natürlich ist das alles ein bisschen nur Verkaufe und Mumpitz und das hat eigentlich auch alles keinen materiellen Wert. Aber ich habe mich selber auch schon dabei ertappt, dass ich mir auch irgendwelche Souvenirs gekauft habe. Gar nicht, weil ich die Souvenirs so schön finde, sondern weil es einfach an eine schöne Erinnerung geknüpft ist. Also es ist einfach quasi für mich geknüpft an, dass ich eben mal da war oder dass ich das eben mal mitgemacht habe. Also vielleicht ist es hin und wieder auch gar nicht so dieser wirkliche Wert, der wirklich in diesen Dingen steckt, sondern auch dieser immaterielle Wert, dieser emotionale Wert. Allerdings da dann Research Center draufzuschreiben, finde ich dann ein bisschen frech, um ehrlich zu sein.
Mich haben sie so gelockt. Also ich hätte es ahnen müssen wahrscheinlich, dass ein riesiger Metall-Alien steht da vorm Haupteingang. Also ich hätte es ahnen können, aber wie gesagt, ich war so im Jagdfieber, Peter. Es tut mir ja leid. Ja.
Ja.
Ja, also das.
Aber sag mal, Ron, warum hat der da eigentlich, also ich werde noch nicht so ganz schlau aus dem, was waren denn seine Beweggründe, da überhaupt mitzumachen?
Gute Frage und deswegen habe ich auch genau das, habe ich dann auch den Nate erstmal gefragt und dann auch den Ron später und das Spannende ist, dass er halt seit 30 Jahren nicht mehr da war. Also er hat vor 30 Jahren, hat er wirklich da die Jahre lang, ist er mit seinen Freunden immer raus und dann war das jetzt hier quasi die Gelegenheit nach Covid, das war auch die erste Tour nach jetzt einem jahrelang, nach einer jahrelangen Pause, hat dann wahrscheinlich Ron auch gesagt, jetzt will er mal wieder raus und das ist jetzt, ich will nicht sagen die letzte Gelegenheit für ihn, aber es ist auf jeden Fall eine Gelegenheit, endlich da mal wieder rauszukommen und dann hat er deswegen die Tour gebucht. Also das war ganz spannend. Verstehe. Für ihn war das eigentlich, also er brauchte keine Beweise, so wie anderen sie sehen wollten. Für ihn war das eher so ein netter Trip down Memory Lane und dann sieht er vielleicht ein UFO, hat er ja eh schon ein paar Mal gesehen. Also für ihn war das...
Alles klar.
Genau. Das war aber auch sehr, sehr schön. Verstehe. Also er hat dann halt immer, wie man das dann mit Elternherrschaften kennt, immer wieder erzählt, wie das hier früher aussah und was da alles anders war. Aber man kann ihm ja nicht böse sein, weil dann steht er da. Also erstens kann man ihm nicht böse sein, weil er immer eine Hand am Colt hat, aber auch weil er einfach sehr, sehr netter Mann ist. Also es war einfach sehr interessant, sich das anzuhören. Aber ich bin natürlich auf Nummer sicher gegangen, habe sehr viel gelächelt und genickt. Ja.
Macht man bei einem Mann, der da mit Colt steht. Also ja. Kann ich verstehen.
Ja, und ich war auch der Einzige, der das irgendwie außergewöhnlich fand. Also für alle anderen, die da im Südwesten der USA wohnen, ja, das ist halt ein Mann mit Pistole. So wie hier irgendwie, ich weiß nicht, ein Mann mit Turnschuhen. Turnschuhen. Also das ist halt einfach sein Kleidungsstil. Ist halt, dass er eine tödliche Waffe dabei hat. Aber das ist halt Amerika, ja.
Wie ging es weiter?
Ja, das dann, Research Center. Genau, also dann habe ich dann die ganze Tüte Beef Jerky ganz frustriert im Auto gegessen und dann ging es aber auch wieder besser. Dann sind wir weitergefahren und haben dann an der Tankstelle gehalten. Und dann dachte ich, okay, das ist ja auch alles, also habe mir dabei nichts gedacht. Und dann hat Nate aber gesagt, hier arbeitet eine Freundin von mir und die hatte da irgendwie so einen Giftshop, wo sie Heilsteine und so verkauft hat. Und dann habe ich mich mal mit ihr unterhalten, meinte, ja, sprich doch einfach mal mit ihr, ohne mir auch viel zu erzählen. Und dann hat sie angefangen zu erzählen und sie hat davon erzählt, dass sie immer wieder von Aliens und UFOs entführt wird. Und hat dann erzählt, wie sie nachts ins Bett geht und am nächsten Morgen wacht sie auf und hat jetzt irgendwie ganz komisch geträumt und hat überall so Striemen an ihrer Hand und als wäre sie irgendwie irgendwo festgebunden worden. Und das war für sie jetzt auch gar nicht ängstlich oder sie hat nicht gesagt, oh, das sind jetzt traumatische Erfahrungen, sondern das hat sie wohl ihr Leben lang schon begleitet. Das war jetzt auch, also, wo ich mich mit ihr unterhalten habe und ich habe mit ihr gesprochen und hat gesehen, sie glaubt das. Also das war für sie, ist es so, wie wenn ich dir erzähle, die Sonne scheint draußen, war das für sie so, ich werde von Aliens entführt. Das ist für sie ein Fakt. Ich muss sagen, da bin ich jetzt nicht ganz mitgegangen. Also weil das war...
Ja, das würde ich jetzt auch, also da hätte ich jetzt auch, das wäre jetzt auch so der Punkt, wo ich dann gesagt hätte, so, ja, okay, jetzt ja, ist mal also, hier...
Genau. Ja, genau, also das ist sowas, wo du vorher jetzt wegen Heini gefragt hast, ob der denn ganz klar und ganz da ist, war ich bei ihr einfach so ein bisschen, hatte ich ein bisschen die Sorge. Also das klang dann doch also sehr...
Ich verstehe.
Ja, das also es ist natürlich dann aber, ich habe mich mit ihr unterhalten und sie glaubt das halt. Also das ist natürlich dann irgendwie so das interessante Schrägstrich Schockierende ist halt, dass sie halt wirklich das steht und das glaubt. Also das ist für sie ein Fakt, dass Aliens sie entführen. Wahnsinn. Aber da habe ich auch gesagt, das kann ich mir so schwer vorstellen. Also das ist so weit weg von meiner Welt.
Ja. Deswegen, wirklich nicht nur von unserer.
Genau. Deswegen sind wir dann auch schnell weiter und sind dann, nachdem wir auch wieder stundenlang durch die Wüste gejagt sind, sind wir dann irgendwann auf dem Extraterrestrial Highway angekommen, dem ET Highway, dem außerirdischen Highway.
Und heißt der wirklich ganz offiziell so?
Ja. Ich dachte auch, das ist ein netter Spitzname, bis ich das dann mal gegoogelt habe. Nein. Dieser ganze Highway, der wirklich kilometerlang ist und da die wichtigsten Städte verbindet, heißt außerirdischer Highway, einfach weil da so viele Leute Sichtungen gehabt haben. Also so viele Leute haben da UFOs oder andere unerklärliche Phänomene wahrgenommen, dass die gesagt haben, das nennen wir jetzt ET Highway.
Ja. Ich stelle mir gerade vor, wie man in Deutschland Autobahnen benennen könnte, wenn man sie mal nach irgendwas benennen könnte, was dort oft passiert. Ich habe jetzt gerade irgendwie so die Brezen-Autobahn nach München im Kopf, aber keine Ahnung, was es noch alles geben könnte. Aber es wäre mal ganz lustig. Ja. Also warum denn mal nicht?
Obwohl ich finde, das passt schon sehr gut. Dass in Deutschland haben wir die A7 und hier haben wir halt den außerirdischen Highway. Alles klar.
Ja. Um ehrlich zu sein, sympathischer finde ich jetzt schon ein bisschen den ET Highway. Das merkt man sich auch schneller, ehrlich zu sein.
Das stimmt. Und dann gibt es da auch so ein nettes Schild beim ET Highway. Und das ist ganz interessant. Das muss wohl alles halbe Jahr ausgetauscht werden. Weil jeder, der da vorbeifährt, klebt einen Sticker dran, wo er herkommt. Und dann kannst du halt irgendwann das Schild nicht mehr lesen. Und dann wird es alles halbe Jahr, müssen sie ein neues Schild aufhängen. Es ist also ein Touristen-Hotspot, die Ecke.
Okay.
Ja.
Also, verstehe.
Jetzt der Highway an sich ist halt, heißt halt ET Highway und da passiert halt auch nicht viel, außer viel fahren. Das heißt, ich war wirklich jetzt sehr grummelig. Also nachdem ich bisher noch nichts wirklich gesehen habe, was mich überzeugt hat an dem Tag, sind wir dann zum Glück bei Area 51 angekommen. Und das ist ganz spannend. Da fährst du dann über eine Buckelpiste zu diesem hochgeheimen Militärstützpunkt. Also es ist ja offiziell ein Militärstützpunkt. Man weiß halt nicht genau, was findet da eigentlich statt. Das ist ja das große Geheimnis. Dann sind wir über die Buckelpiste gefahren und dann ist es ganz spannend. Dann fahren da Autos mit rundum vertönten Scheiben, fahren dann neben einem her und begutachten einen so ein bisschen. Also und da drin sitzen dann bewaffnete, nicht Soldaten, sondern es ist eine private Sicherheitsfirma, die da angestellt ist, um den äußeren Kreis zu bewachen. Und die fahren dann da lang und sind schwer bewaffnet und müssen dann halt gucken, genau, was sind das für Leute. Jetzt sahen wir natürlich äußerst ungefährlich aus, kannst du dir ja vorstellen. mit dem Baby und der zahnlosen Opa. Also.
Und Heini und Ron und alles klar.
Und dem verwirrten Deutschen, der Beef Jerky ist, genau. Also.
Alles klar. Ja, aber sag mal, ist das dann so eine Art Bauzaun oder kommt da irgendwie mal so eine Schranke oder sowas? Oder ist das einfach nur alles Ödland und nix?
Es kommt dann irgendwann die Schranke und das ist es auch. Also es ist dann eine Schranke und dann ist da links und rechts so ein bisschen Stacheldrahtzaun und sehr, sehr viele Schilder, die einem sagen, wenn du jetzt hier einen Schritt weiter machst, dann kommst du erstmal ins Gefängnis und
militärisches Sperrgebiet.
Genau, genau, zahlst dann $2,500. Also auch optisch sehr enttäuschend, also weil es ist halt wirklich die Schranke, Stoppschild, Dankeschön. Aber dann kommst du dahin und es ist natürlich, glaube ich, einfach die Aufregung. Ich meine, du musst dir vorstellen, ich saß jetzt 2 Tage lang im Auto und habe nichts als Beef Jerky gegessen. Und es hat sich schon aber komisch angefühlt. Also es ist dann, glaube ich, die Aufregung, die da einfach ist. Aber wir waren alle standen da und waren wirklich so, wow, das ist es jetzt. Und für Ron war das natürlich das große Highlight, weil er 30 Jahre lang ja nicht mehr da war. Also für ihn war das wirklich, also er war da ganz berührt und fand das sehr, sehr schön und genau. Also er hat erzählt, wie er sich früher mit den Leuten, die da gearbeitet haben, immer auf ein Bier getroffen hat und die haben ihm erzählt, woran sie gerade arbeiten. Okay. Also gut, das ist dann auch wieder, kann man mir natürlich viel erzählen, aber war so ganz schön und wir waren eigentlich alle ganz entspannt, bis Nate dann irgendwie, ich glaube, die Area 51 hat ein bisschen größeren Einfluss auf ihn. Er hat dann angefangen zu schreien.
Was?
Ja. Lasst uns hier rein! Zeigt uns die Geheimnisse! Was? Ja. Ja, ja, ja.
Okay.
Genau.
Da steht man aber so. Ja, da steht man so ein bisschen daneben und denkt sich so, ich zahle hier Geld, warum machst du das?
Ja, und dann sind da natürlich auch die Herren und Damen wahrscheinlich auch bewaffnet im Auto mit den vertönten Scheiben in der Nähe, die er dann da irgendwie anschreit. Und da sind diverse Kameras und so aufgestellt. Und dann hat auch nicht nur ein, zwei Mal geschrien, sondern der ist da wirklich in so eine Art Trance verfallen. Also das war auch...
Ach, du Scheiße.
Man hat das gesehen, ja, wo so ein Schalter in seinem Kopf umgelegt wurde, wo er dann halt wirklich, wir wollen hier zu den Sternmenschen nach oben, ihr habt die Technologie, die ihr seit Jahren versteckt.
Und meine Herren, oh Gott, also ich glaube, ich wäre vor liebsten wahrscheinlich vor Scham im Boden versunken. Ja. Oh Gott, im zweiten Gedanken hätte ich Angst bekommen, mit wem bin ich hier eigentlich unterwegs?
Wir standen da auch und haben ihn nur angeguckt, was machst du denn dann?
Klar.
Er hat sich da wirklich in eine Rage und dann habe ich aber auch dann, als er sich ein bisschen beruhigt hat, nach wirklich ungelogen 10 Minuten schreien, also wirklich immer wieder und dann hat er sich umgedreht und dann kam der nächste Gedanke und hat wieder geschrien, mit den Händen vorm Mund auch, stand da und hat im Endeffekt ja eigentlich einfach ein Stoppschild angeschrien, wenn wir so ganz ehrlich sind. Aber
also, oh Gott.
So stand er da. Ja.
Und
dann habe ich ihn aber am Ende dann auch mal so ein bisschen befragt und das war dann ganz, ganz interessant. Also er war wirklich auch da ganz, ganz angefasst davon. Also er hat gesagt, er zahlt ihr Steuergelder und er kommt hier so oft hier hin, das fühlt sich an wie ein zweites Zuhause und trotzdem weiß er gar nichts. Also es war für ihn wirklich so, er hat gesagt, er will wissen, was da drin los ist und er hat gesagt, er schreit hier ganz, ganz bewusst, also so bewusst, wie man so schreien kann. Aber seine Hoffnung war, dass jemand da drin das hört und dann denkt, ja, wir müssen die Geheimnisse dem amerikanischen Volk preisgeben. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so meine logische Schlussfolgerung ist.
Meine auch nicht. Ich würde jetzt auch sagen, gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, anstatt sich einfach nach vorne hinzustellen und mal reinzuschreiben.
Ja.
Aber sag mal, dieser Sicherheitsdienst, der da unterwegs war, hat der darauf reagiert irgendwie? Oder?
Gar nicht. Also ich glaube, wenn wir auch, oder wenn Ron nur ein Nasenhaar über die Grenze gegangen wäre, dann wären sie, glaube ich, sofort da gewesen. Aber ich weiß auch nicht, also ganz ehrlich, dadurch, dass das ja so ein Touristen-Hotspot ist, vielleicht ist das ja nicht mal das Verrückteste, was die da gesehen haben. Also
ja, wer weiß, ich hatte nämlich auch den Gedanken, ich kann mir nicht vorstellen, da gibt es wahrscheinlich echt viele ähnliche Charaktere, die da mal auftauchen und wahrscheinlich alles Mögliche irgendwie machen.
Es war dann aber auch, also so verrückt das Ganze dann logischerweise auf mich gewirkt hat, war irgendwann der Punkt, wo ich dann doch verstanden habe. Und dann habe ich auch gefragt, Nate, ist das der Grund, warum du hier Touren herbringst? Willst du uns das hier zeigen? Willst du die Aufmerksamkeit? Und er hat einfach nur gesagt, ja, das ist der Grund. Da war ich dann wenigstens beruhigt, weil ich wusste, okay, er macht das nicht nur, um uns abzuzocken, sondern für ihn ist das wirklich eine Mission. Also er war quasi der Aufklärer, der uns an der Hand genommen hat, um uns halt diese Geheimnisse zu zeigen, die wir jetzt überhaupt nicht sehen konnten. Aber Also,
du bist ein sehr guter Mensch, Torben. Ich hätte mir in dem Moment gedacht, so, weißt du was, ich zahle dir hier fucking, wie viel waren es, über 2000 Dollar, ja. Alles nur damit du mir von deinem Weltbild erzählst. Sorry. Okay, aber ja.
Sei ehrlich, Peter, ist das nicht das, was du erwartest, wenn du für eine UFO-Tour zahlst? Also.
Natürlich, natürlich. Das ist das Allererste, was ich erwarte.
Also, oh, weia. Mich hat das aber ehrlich gesagt beruhigt, weil das, also, er meint das halt ernst. Okay. Also er war jetzt nicht einer, der uns nur die Wüste gelockt hat, um uns abzuzocken, sondern man, also ich meine, kein Mensch schreit einfach nur so zum Spaß 10 Minuten sich wirklich die Seele aus dem Leib, sondern er glaubt halt einfach so sehr daran. Also ist jetzt nicht meins, aber
Ich kann es total nachvollziehen. Ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, Tom, die ganze Zeit deinen ersten Satz dieses Podcasts mehr oder weniger im Kopf. Wo, also ich frage mich jetzt schon wirklich, wann ist dieser Punkt gekommen, wo auch du dahin kamst, um jetzt zu sagen, ich habe da was gesehen. Ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt, wann jetzt dieser Punkt kommt.
Ich erzähle das ja nur quasi als Entschuldigung, als Alibi für mich, um dir zu sagen, ich war wirklich sehr, sehr lange mit diesen Menschen unterwegs und fand sie alle sehr, sehr nett und habe am Ende doch irgendwie all ihre Beweggründe verstanden. Also ich quasi Münchhausen-Syndrom für 2500 Dollar habe ich da gebucht. Also ich war wirklich lange mit ihnen unterwegs und dann war das nämlich der nächste Schritt. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben genug geschrien, komm, fahren wir mal weiter. Und sind dann wirklich einfach nur die Straße runter, um einen kleinen Gipfel rum, so einen kleinen Berg rum und haben dann da mitten im Nirgendwo direkt vor Area 51 unser Nachtlager aufgebaut. Das heißt, ein paar Zelte, ein Feuer, Ron hat schön gekocht, das war wirklich sehr gemütlich, haben dann da ein bisschen gegessen.
Und das darf man da? Da darf man noch einfach so im Freien
campen? Ja, das darf man, genau. Das ist alles Public Land, also da kannst du überall campen, ich glaube für höchstens 2 Wochen und dann musst du umziehen. Aber das heißt, das ist ganz, ganz legal.
Und das sind ja auch 2 Wochen schon, wo ich sage, so, ich muss ja auch erstmal Zeit haben. Und so. Dann zu sagen, okay, in der Area 51, wahrscheinlich mitten in der Wüste, wo jetzt vermutlich mal kein Supermarkt irgendwo um die Ecke ist oder ein schönes Restaurant, wo man mal
kein Supermarkt, kann. Kein Restaurant, kein Duschhaus, genau. Also keine schönen Sachen, die ich sonst gewöhnt bin, genau. Aber dann haben wir da den Abend eingeläutet und dann haben Nate und Ron ihre Geheimwaffe ausgepackt und das waren Infrarot-Brillen, wenn man so will. Damit kann man in den Sternenhimmel gucken und es verstärkt all die Lichter. Also du musst dir vorstellen, du guckst dir den Sternenhimmel an und es ist halt dieses klassische Grün, dass man dieser grüne Look, den man kennt, so von Nachtsichtkameras. Und da wird aber das Licht nochmal mehr verstärkt. Und dann guckst du in den Himmel und siehst wirklich all die Sterne und die Sterne, die noch dahinter sind, und siehst dann da die Flugzeuge langfliegen und siehst dann da Satelliten langfliegen. Und das haben sie uns dann genau erklärt, dass halt Flugzeuge und Satelliten bewegen sich halt in einer geraden Bahn, logischerweise, weil die sich ja irgendwie vorwärts bewegen. Ja. Und unser Ziel war es, was zu finden, was sich halt nicht logisch bewegt, also was kein Stern ist oder keine Sternschnuppe. Und dann haben wir da wirklich einen Großteil der Nacht durch diese Infrarotkameras in den Himmel geguckt und ich dachte auch schon so, okay, jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich sagen muss, es war halt alles irgendwie ein bisschen Quatsch, ne?
Ja, genau so klingt es jetzt gerade, wo man dann so sagt, so, ja, okay,
genau, nette Leute,
jetzt 2 Tage mit krassen Leuten, genau. Ja,
aber das war es dann auch. Und dann, das Ding ist auch, du guckst halt genauso über Area 51, was ja eine Flugsverbotszone ist. Das heißt, da ist ja eh schon mal gar nicht viel los. Also, wenn wir dann in die andere Richtung geguckt haben, hat man wenigstens mal ein Flugzeug gesehen, aber über Area 51 gar nichts. Und dann, lieber Peter, und dann, plötzlich blinkt da was. Und ich dachte, okay, das ist ja vielleicht Flugzeug. Halt, stopp. Das bewegt sich höher. Halt, und jetzt schwebt es. Jetzt schwebt es da. Und dann war es wirklich ein Licht, das vorher nicht da war, das dann geschwebt ist. Das sich dann da in Kreisen bewegt hat, ein bisschen höher gegangen ist, ein bisschen runter gegangen ist. Und das in einer Flugsverbotszone. Das heißt, das war jetzt nicht Egon mit seiner Drohne, sondern das war halt irgendwas, was ein höchst militärisches Geheimnis war. War es ein Alien-UFO, das da zu Besuch gekommen ist? Und Peter, ich weiß genau wie verrückt ich jetzt klinge. Ich habe mich 2 Tage lang mit Menschen unterhalten, die haben mir diese Geschichten erzählt und ich saß da genau wie du und wahrscheinlich die Zuhörer zu Hause und habe gedacht, alles klar. Aber Peter, du weißt es doch, ich bin ja jetzt, ich will nicht sagen ein normaler Mensch, aber ich bin ja nicht kein UFO-Verrückter.
Bis zu diesem Punkt sagte ich das auch noch. Nein, so klar.
Es war da was. Und ich habe dann alle anderen, haben wir da rangeholt und jeder hat es sich angeguckt und jeder hat gesagt, ja, da schwebt irgendwas. Und also ich bin ausgeflippt. Ich stehe da in der Wüste, 2 Tage lang war ich unterwegs und dachte halt schon, alles klar, schade, jetzt ist es natürlich auch doof für den Film, dass das Ende halt so ist. Ja, wir haben jetzt irgendwie Bohnen gegessen und dann die Nacht verbracht, damit ins Nichts zu gucken. Aber dann blinkt da wirklich was. Und jetzt kommt das Frustrierendste, das kannst du ja nicht filmen. Wir haben dann die Kamera genommen und durch dieses Nachtsichtgerät gefilmt und es sieht halt leider aus wie das typische UFO-Footage, wo es halt verpixelt ist und du siehst, was das da was ist, aber es überzeugt natürlich niemanden. Ich weiß, dass das keine Beweise sind. Ich weiß nur, dass ich in der Wüste stand und irgendwas gesehen habe, was über Area 51 geflogen, geschwebt ist, also... Da war was, Peter. Bitte, bitte glaube es mir.
Also Tom, ja, ich glaube dir, dass du was gesehen hast.
Oh nein.
Doch, ich glaub's dir. Ich glaube dir das wirklich. Ich glaube allerdings, also ich tue mir ganz, ganz schwer zu glauben, dass das ein Zufall ist. Also mal ganz ehrlich, ihr bucht da eine Tour. Ihr seid da wirklich eine ganze Gruppe von Leuten und seid dann da irgendwo und habt dann auch noch ganz zufällig Nachtsichtgeräte dabei. Und dann ganz zufällig, genau zu diesem Zeitpunkt, genau in dieser 1,5 Stunde oder was es ist, in der ihr durch Nachtsichtgeräte guckt, tut sich auf einmal irgendwas ganz zufällig da über der Area 51. Come on, das hat doch garantiert dieser Nate oder sonst irgendjemand irgendwo irgendwas steigen lassen, was durch diese Nachtsichtgeräte dann so aussieht, als ob da was ist. Und ihr glaubt das dann, oder?
Aber es ist ja eine Flugsverbotszone. Also Hut ab, wenn Nate da irgendwas steigen lassen kann. Aber das kann ich mir ja nicht
vielleicht
vorstellen.
Vielleicht ist es, keine Ahnung, nur ein reflektierender Drachen. Oder vielleicht ist es keine Drohne. Aber Aber ich will dir da eigentlich deinen Glauben auch nicht nehmen, Tom. Also, es ist eigentlich so schön, wenn du sagst, du glaubst, da was gesehen zu haben. Vielleicht mache ich einfach an diesem Punkt Schluss und diskutiere mit dir da gar nicht weiter und sage, lieber Torben, es war schön, dich als Kollegen in unserem Wissensmagazin gehabt zu haben. Und vielen Dank für diesen Film. Glaub ruhig daran, dass du UFOs gesehen hast.
So wird man also in Rente geschickt. Okay.
Nein, keine Sorge. Keine Sorge, ist nur ein Spaß. Ja, aber also es klingt für mich schon ein bisschen, muss ich jetzt schon sagen, natürlich, da wird man, man wird ja auch so ein bisschen dahin, sage ich mal, fast getragen. Also es ist ja, man redet da lange drüber, man erlebt da ja wirklich krasse Situationen und unweigerlich beschäftigt man sich damit. Dann will man es ja auch glauben, oder?
Genau, also das ist auch ein Teil davon, aber das Problem, das ich habe, weil ich bin da reingegangen und habe gesagt, der Nate zockt mich hier ab, das kostet $2,500, das ist schon mal Quatsch. Und ich glaube ja nicht, also du, da mag Leben irgendwo im Universum sein, das warum nicht, aber die werden ja nicht hier auf der Erde rumfliegen. Also mit dem Mindset bin ich da ja rangegangen und habe...
Aber vor allem auch nicht gerade zufällig dann, wenn ihr da oben sitzt mit Nachtsichtgeräten und gucken kommt.
Richtig. Aber es ist in meinem Kopf und auch in dem Kopf von allen anderen Teilnehmern, und das sind ja auch dann vor allen Dingen Heinis Töchter, die ja mit dem ähnlichen Mindset rangegangen sind. Also die haben ja auch nicht gesagt, ich glaube an UFOs, deswegen werde ich was sehen, sondern die waren auch eher so, ich glaube nicht an UFOs und ich werde hier nichts sehen. Und die waren genauso überrascht wie ich. Also das war für uns alle ein wildes Erlebnis. Das war jetzt aber auch natürlich nicht die fliegende Untertasse, die direkt über mir ist, wo ich halt 100% sagen kann, das war ein UFO, sondern irgendwas ist da geflogen, Peter, dann lass es von mir aus irgendeine Drohne, eine militärische Drohne sein, die da rumgeflogen ist oder so. Irgendwas war da und das Problem ist, ich höre mich gerade reden und ich merke, wie verrückt ich klinge.
Nein, ich finde es gar nicht schlimm. Also um ehrlich zu sein, was immer es sein mag, ich glaube dir, dass du was gesehen hast. Das glaube ich dir auch tatsächlich. Ich persönlich glaube jetzt nicht so ganz dran, dass das jetzt wirklich Aliens waren oder dass das wirklich ein UFO von einem fremden Planeten war. Ich glaube, es gibt eine sehr menschliche Erklärung dafür und die ist wahrscheinlich sehr unspektakulär. Aber auf der anderen Seite finde ich es eigentlich, also weißt du, die Sache mit dem Glauben ist immer so eine Sache, wo ich sage, wenn es den Menschen hilft oder wenn es für sie zumindest eine schöne Erinnerung ist oder irgendwas, was ist denn so schlimm dran? Also es tut ja niemandem weh. Es verletzt niemanden, wenn jemand an UFOs glaubt, wenn jemand glaubt, weiß ich nicht, an was auch immer da draußen glaubt, und es ihm hilft oder zumindest eine schöne Erinnerung ist, was ist denn so schlimm daran? Und bei dir habe ich jetzt absolut das Gefühl, dass, also vielleicht gar nicht dieser eine Moment, aber dieses ganze Erlebnis, diese ganzen 3 Tage, die du da gemacht hast, ja doch eine krasse Erinnerung sind, oder? Ich meine schon allein Heini, sorry, also den vergisst man doch nicht.
Nein, den Namen niemals, das stimmt. Nein, es war wirklich, also du hast völlig recht, es war ein wundervolles Abenteuer. Also es war vor allen Dingen spannend, sich mit Leuten zu unterhalten, die ja so gar nichts mit meinem Leben zu tun haben. Also dieser UFO-Glauben oder dieses mit, ich habe keine Zähne, aber ein Colt, dieses Denken, das ist ja was, das sehe ich so in meinem normalen Leben nicht. Und deswegen war es wunderschön und spannend, sich mit all diesen Leuten zu unterhalten und dann ja doch zu sehen, wie irgendwie all diese verschiedenen Menschen nachher zusammenkommen können und sagen können, ja, da ist irgendwas. Und du, genau, wie du sagst, wenn es nur Nates Cousin war, der da einen Wetterballon in die Luft hat steigen lassen, irgendwas war da und genau, es war auf jeden Fall eine wunderschöne Erinnerung.
Und eine wunderschöne Geschichte. Und Torben, ich sag dir vielen Dank, dass du die mit uns geteilt hast. Ich habe dir sehr, sehr gerne zugehört und wie gesagt, I believe.
Der Peter, das ist alles, was ich wollte. Das ist ein mehr auf unserer Seite der UFO-Gläubigen. Das ist alles, was ich wollte.
Na, ich glaube dir, sagen wir es mal so, ich glaube dir. Und dabei belasten wir es jetzt auch besser.
Sehr gut, Peter. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Und vielen Dank dir. Bis zum nächsten Mal da draußen. Dann. Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19:05 Uhr auf Pro7.